Inspiration Unlimited. Der Podcast für unbegrenzte Inspiration rund um dein persönliches Wachstum und Mindset. Mit einer Prise Netzwerken. Mit Marc-Ulrich Meyer.
So, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um ein Thema, was wir noch gar nicht hier im Podcast hatten, nämlich das Thema Gelassenheit. Ich bin nicht nur selbst Betroffener und wäre gerne noch gelassener, sondern ich glaube, vielen von euch geht es auch so. Und ich habe hier einen absoluten Experten eingeladen für das Thema. Ich mag ihn euch kurz vorstellen. Er hat bisher auf 4 Kontinenten Vorträge gehalten, ist Past President, sowohl in der German Speaker Association als auch in der Global Speakers Federation. Das heißt, er ist Speaker durch und durch. Er hat eine westliche Wirtschaftsausbildung, hat 3 Jahre studiert und hat buddhistische Philosophie und Wahrnehmungstheorie in Indien, ja, wie soll ich das sagen? Ich nenne es mal studiert, und war dabei bei einem tibetisch-buddhistischen Mönchgelehrten. Da wird er uns bestimmt gleich mehr zu erzählen. Er ist selber Unternehmer, hat in 3 Jahrzehnten alle Höhen und Tiefen gesehen, selbst miterlebt. Er ist Österreicher und bringt diesen österreichischen Charme auch gleich hier mit in den Podcast, da bin ich mir ganz sicher. Und ich freue mich, dass wir hier mal eine ganz andere Perspektive haben und begrüße dich und bitte euch auch mit einem virtuellen Applaus sozusagen unseren Gast zu begrüßen, Martin Laschkolnick. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, Martin.
Hallo Marc-Ulrich, ich freue mich, hier zu sein.
So, man merkt schon an deiner tiefen, dunklen Stimme, dass du Mr. Gelassenheit bist. Und du sagst, Gelassenheit ist kein Resultat, es ist ein Prozess. Das Statement kommt von dir. Mhm. Nimm uns mal mit, wie bist du zu diesem Thema gekommen und wie sah dein Prozess aus?
Ich habe mich immer schon dafür interessiert, wie Menschen ticken. Das war schon seit frühester Jugend. Warum? Ja, das Leben passiert. Ja, und wir alle fallen mal ins Loch. Ja, das ist, und es wirft uns aus der Bahn und wir sind völlig desolat und irritiert und vielleicht auch frustriert und deprimiert. Und wie ist es dann, dass manche dann nach 3 Stunden oder 3 Tagen wieder aus dem Loch heraus sind und andere dann wochenlang da drin sitzen bleiben? Und das hat mich immer schon interessiert in Verbindung mit, wie funktioniert unser Geist, Da ist natürlich dann auch der Weg zur buddhistischen Philosophie und Erkenntnistheorie nicht mehr weit. Also ich habe mich in meiner Jugend durch die durchaus ausführliche spirituelle Bibliothek meiner Eltern gefräst, weil ich ja alles lesen musste, was irgendwie 2 Buchdeckeln hatte. Und mein Vater war im Außendienst und der hat dann eben so Selbstmotivationsbücher gelesen, ne? Die Kraft des positiven Denkens, Dr. Joseph Murphy, so die Klassiker. Und ich habe das dann mal auch so, ne, in die Finger gekriegt und dachte mir, coole, kurze Geschichtchen und die Leute denken anders und das Leben verändert sich. Bis ich dann relativ schnell rausgefunden habe, nö, so einfach ist es doch nicht. Da gibt's noch mehr Teile zu diesem Puzzle. Ich habe mich immer schon für Asien auch interessiert und wollte eigentlich dann mit 14 Archäologie studieren. Und daraufhin hat mich dann meine Mutter dazu gedrängt, dass ich dann eben vorher doch noch eine Wirtschaftsausbildung mache. Damit ich eben sozusagen was habe, womit das Kind sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und bin im Zuge dessen dann draufgekommen, dass ich, die alten Tonscherben interessieren mich eigentlich nicht. Mich interessiert das Wissen, das diese alten Kulturen hatten. Und da war es dann natürlich dann zur Philosophie und den alten Griechen und dann eben auch Asien und dem Reichtum der Philosophie des asiatischen Subkontinents nicht mehr weit. Und ich habe dann angefangen, in Wien zu studieren, Tibetologie und Buddhismuskunde, in Kombination mit Indologie und Philosophie. Und bin dann dort auf eine Freundin getroffen aus dem buddhistischen Zentrum, die dann gemeint hat, naja, weißt du, das ist eigentlich ein philologisches Studium, das heißt ein sprachwissenschaftliches Studium. Wenn du an die Quelle willst, wenn du es wirklich verstehen willst, dann musst du an die Quelle gehen. Und die ist eben in Indien, in diesem Kamapa International Buddhist Institute, wo buddhistische Mönchsgelehrte direkt sozusagen von der Quelle her unterrichten. Und ich war natürlich zuerst so mit knapp Anfang 20 gut behütetes österreichisches Kind, Meine einzigen Auslandserfahrungen waren der Italienurlaub mit den Eltern und die Matura-Reise oder Abi-Reise, wie man in Deutschland sagt, nach Griechenland. Und dann geh mal ein halbes Jahr nach Indien. Aber dann war dieser kleine Flo im Ohr, der dann irgendwie so gesagt hat, na, wenn du es wirklich wissen willst, na, geh weg, na, will ich nicht, also, ich nach Indien, sicher nicht. Wenn du es wirklich wissen willst. Und naja, was soll ich sagen, nach irgendwie 3 Monaten war ich weich gekocht und habe dann diese Freundin angerufen und gesagt, okay, schick mir das Anmeldeformular, ich fahre. Und aus dem halben Jahr, das ich da mal hineinschnuppern wollte, sind dann insgesamt 3 Jahre geworden. Das heißt, ich bin 6 Jahre lang jedes Jahr von Oktober bis April in Indien gewesen. Diese Zeit war eine der grandiosesten meines Lebens. Also, und Indien ist ein fürchterliches Land und es ist das tollste Land. Klar, so viele Kontraste, so viele Gegensätze, so viel Armut und aber dann auf der anderen Seite auch so viel menschlicher Reichtum, der da ist. Und es gibt auch dort sehr, 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 sehr reiche Leute. Ne? Also eine Mittelschicht wie bei uns oder die bei uns zur Mittelschicht gehören würden, die richtig gut verdienen, das sind vielleicht 10% der Bevölkerung. Bei 1,6 Milliarden sind das 160 Millionen. Ne? Also auch eine große, große Menschenanzahl. Aber trotzdem. Also die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die haben mich, prägen mich bis heute, sind nach wie vor Fundament meines Weltbilds, auch wenn ich mich aus der Welt der buddhistischen Zentren ein bisschen rausgezogen habe und das Ganze etwas breiter betrachte.
Spannend, ganz spannend. Und ich finde es auch spannend, dass du schon in Österreich sozusagen mit dem Thema konfrontiert wurdest, bevor du quasi auch dann das in Indien erstmal erfahren durftest. Also von daher war das eine perfekte, nicht perfekte Vorbereitung, glaube ich, auf deine Reisen.
Genau.
Du hast eine große Community auch gegründet in Pandemiezeiten. Magst du uns da mal mitnehmen? Also es scheint ja Menschen irgendwie ja, mit diesem Thema in Berührung zu kommen und da eine gewisse Relevanz zu herrschen. Oder wie nimmst du da unsere Gesellschaft gerade wahr? Und warum diese Community?
Naja, so groß ist sie nicht. Wir sind nur eine Handvoll Leute. Das darf gerne noch wachsen. Aber ich sehe tatsächlich eine Notwendigkeit. Und etwas, ja, da muss ich nochmal nach Indien zurück. Weil etwas, was ich da in Indien gelernt habe oder was mir da begegnet ist, ist ein Buch eines amerikanischen Autors, Jack Canfield. Und das war die Hühnersuppe für die Seele, die mir dann in diesen doch relativ linkshirnigen Zeiten dann auch diese Seeleninspiration, dieses warme Gefühl im Bauch der Beziehung zu Menschen gebracht hat. Über den bin ich dann eben in das ganze Thema Potenzialentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung hineingekommen. Was braucht es für Peak Performance, also für Höchstleistungen? Wie funktioniert Mindset und so weiter. Und da mache ich eben jetzt seit 2005 Trainings und Vorträge für kleine und große Gruppen. Und in dieser Ausbildung sind mir dann eben auch die Techniken der Energiepsychologie untergekommen. Und das klingt jetzt fancy. Essentiell, was die meisten aus dem Bereich kennen werden, ist das Akupressurklopfen oder EFT auch genannt oder auch PEP. Oder da gibt es viele, viele Varianten davon, wo man eben so auf Akupressurpunkte klopft, und um eben Stress und negative Emotionen loszulassen. Und das ist ein faszinierendes Tool. Und ein anderes Tool aus diesem Bereich nennt sich TAT, Tapas Acupressure Technik. Das hat mich persönlich durch die tiefste Krise meines Lebens durchgetragen. Und zwar nämlich auf so profunde Art und Weise, dass ich innerhalb von 8 Wochen aus der tiefsten Krise meines Lebens im inneren Frieden gekommen bin. Im Erleben war es nicht so lustig, aber in Retrospekt Hammer, was da abgegangen ist. Mhm. Und dann kam eben dieser Lockdown und da musste ich für eine meiner Firmen rasch mal 3000 Schüler von Präsenzunterricht auf Online-Unterricht umstellen, was allerdings relativ gut in 3 Tagen gelungen ist. Und alle Lehrer waren dann so weit fit, dass sie ihre Klassen auf Zoom halten konnten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt sitzen wir hier im Lockdown, was kann ich denn beitragen? Und dieses Tapas Acupressure Technik ist so ein Prozess, der dauert 10, 12, 15 Minuten vielleicht und ist ein 9-stufiger Prozess, der dich durch Akzeptanz und Vergebung durchleitet und Annahme von dem, was ist, und Loslassen und sich mit dem anfreunden, was du gerade eh nicht ändern kannst. Und dann habe ich eben gesagt, okay, gut, dann ich biete das an. Jeden Tag um 9 Uhr früh haben wir das gemacht. Und als der Lockdown dann vorbei war, haben die Leute gesagt, habe ich gemeint, ich sollte eigentlich wieder was arbeiten. Also so wird das irgendwie nicht weitergehen. Und dann haben aber Leute gesagt, hey, nee, wir wollen das weiterhaben. Dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir da halt so eine kleine Community draus. Und ja, jetzt sind wir was 3,5 Jahre später und sie sind immer noch da. Und ja, das, wir machen das immer noch. Und wir machen im Prinzip den Prozess 3-mal die Woche. Wer Lust hat, also man muss nicht 3-mal dabei sein, aber manche kommen halt 1-mal, manche sind auch 3-mal da, je nachdem. Aber es geht immer darum, alles das, was mich irritiert, alles, was mich stört, was mich nervt, was mich gerade triggert vielleicht, in einen sogenannten Topf zu werfen. Also einen imaginären Topf, so wie eine große Gemüsesuppe. Alles, was nervt, kommt da rein. Und der Prozess sozusagen löst diesen Topf dann auf. Und das Faszinierende für mich ist, ich habe ja eben 30 Jahre Erfahrung mit buddhistischer Meditationspraxis und diesen Dingen. Und dieser 10-Minuten-Prozess führt mich oft tiefer in meine Balance, in mein Zentrum, als eine halbe Stunde, oder dreiviertel Stunde Meditation. Mhm. Und das ist einfach krass. Das ist wirklich ein Geschenk. Und ja, das kann man auch fragen, warum muss man das 3-mal die Woche machen? Naja, muss man nicht. Aber ich sage mal so wie wir 2-mal am Tag Zähne putzen, weil wir immer noch die Gewohnheit haben, uns was zwischen die Kiemen zu schieben, so kommt uns auch ständig das Leben in die Quere. Und wir müssen was tun, dass all das, was sich da an Stress und Spannung aufstaut, dann wieder aus dem System rauskriegen. Und das Witzige ist, dass ich für mich manchmal denke, hey, ich bin ja ganz, ganz gut und gechillt unterwegs. Und dann sitze ich am Abend mit der Community zusammen und wir machen den Prozess und ich merke danach einfach so, oh ja, da war eigentlich schon wieder, weißt du, so dieser Grund- und Dauerpegel an Anspannung, an Stress, an wie werden wir mit den ganzen Dingen, die uns vom Leben entgegengebracht werden, fertig. Und da immer wieder mal ein Ventil zu haben, wo man das einfach auslassen kann. Und das muss jetzt nicht in meiner Community sein, sondern jeder muss schauen, was ihm oder ihr gut passt. Mhm. Das kann auch Yoga, Qigong, autogenes Training sein, Spaziergang im Wald. Das Wichtige, denke ich, ist, die Herausforderungen in unserer Welt werden nicht weniger. Die Taktung wird immer schneller. Und sich dann bewusst konkrete Momente zu schaffen, bewusst auch einzuplanen in den Tagesablauf oder in den Wochenablauf zumindest, wo ich dann wieder hergehen kann und sagen kann, durchatmen, runterkommen. Und deswegen ist auch Gelassenheit, finde ich, im Moment so ein Riesenthema, weil wir eben diese Resilienz der Gelassenheit brauchen. Mhm. Und das Coole ist, ich mache das ja auch im Bereich Führungskräfte, das heißt, wie kann ich mit Gelassenheit besser führen? Und die Effekte sind einfach unmittelbar. Weil wenn du entspannter bist als Führungskraft, dann kannst du auch entspannter mit den Herausforderungen in deinem Team umgehen. Also es ist nicht nur für uns selbst, sondern es beeinflusst auch unsere komplette Umgebung, sei es jetzt das Familienumfeld oder auch Firmen- und Teamumfeld.
Spannend. Lass uns mal gerade bei dem Thema Krisen bleiben, weil das ist ja, glaube ich, so allgegenwärtig. Ich weiß nicht, ob es schon mal ruhigere Zeiten gegeben hat, aber es sind ja einmal die wenn wir vom Großen zum Kleinen gehen, es sind die globalen Veränderungen, die gerade stattfinden, weltweite, ich nenne es jetzt mal politische Machtverschiebungen. Es sind vielleicht deutschlandweit oder europaweit bestimmte Dinge. Wir alle denken vielleicht an den Ukraine-Krieg gerade. Mhm. Es ist ja immer was los da draußen. Oh, ja. Ich glaube, dass sich das auch nicht verändert. In welcher Intensität und welcher Art, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und wir haben natürlich unsere persönlichen Krisen, ne? Partnerschaftliche Themen, finanzielle Themen, berufliche Karrierethemen oder auch ganz, ganz persönliche Themen, die nur uns selber irgendwie betreffen, unsere eigenen Blockaden, unsere eigenen Glaubenssätze und so weiter.
Genau.
Es wird immer was los sein. Das ist wahrscheinlich die Prognose, die wir teilen können. Vielleicht im Innern oder im Außen. Aber vielleicht kannst du das Wort Krise für dich nochmal einordnen in diesem Kontext, weil du hast es ja gerade schon implizit gesagt, wenn da draußen immer was los ist, dann liegt es ja vielleicht an uns selber, mit welcher Haltung wir dem Ganzen begegnen. Würdest du das bestätigen? Weil an dem Rest können wir nichts ändern.
Wir haben gar keine andere Chance. Es steht uns nichts anderes zur Verfügung. Also ich mache in meinen Vorträgen, zeige ich das immer ganz gern bildlich auf, ne, wo ich sage, okay, in der Mitte, das bist du, kleiner Punkt. Und dann kommt ein Kreis rundherum, das ist dein Einflussbereich. Und dann gibt's aber noch das, was ich die Besorgniszone nenne. Mhm. Also alles das, was uns dann durch den Kopf geht, wo wir uns Sorgen drüber machen. Wenn diese Besorgniszone ein größerer Kreis ist als unser eigener Einflussbereich, dann haben wir da einen überlappenden Bereich, der uns schnurstracks in die Überforderung führt. Weil wir dort absolut nichts bewirken können. Für mich ist so ein wunderbares Beispiel. Ich bin ja eigentlich ich informiere mich gerne, aber ich bin ein spärlicher Nachrichtenkonsument. Ja, weil ich um die Macht der Bilder weiß. Und die Bilder, die wir in unseren Geist hineinsetzen. Das heißt, ich gehe ganz gern auf eine Nachrichtenwebseite, lese mir die Schlagzeilen durch, denke mir, okay, das ist relevant. Die meisten von dem Zeug, was da groß aufgebauscht wird, das ist in 3 Monaten obsolet. Und kein Hahn kräht mehr danach. Also die kannst du einfach gleich mal links liegen lassen. Und was sind die wichtigen Dinge, die mich gerade betreffen? Und da lese ich mir dann, in Betonung auf Lesen. Lesen erzeugt Bilder im Kopf. Für diese Bilder habe ich wieder die Gestaltungshoheit. Und nicht das wahnsinnig schnell geschnittene Staccato, das mir dann da vom Fernseher oder diversen Online-Medien dann da aufgedrückt wird. Ja. Aber ich habe für mich so einen Kontrast festgestellt. Also zu Covid-Zeiten habe ich dann relativ vielen auch Fernsehnachrichten geguckt. Weil ich einfach, und dann kam der Ukraine-Krieg und das mit Covid war mehr oder weniger gegessen. War immer noch nicht lustig, aber wir wussten so ziemlich, was los war. Und da habe ich dann gemerkt, boah, das ist mir alles zu viel. Und dann habe ich das gleich wieder abgeschalten. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ist das so? Weil für mich war dann so, dass die Erkenntnis, wenn ich mehr über Covid weiß, kann ich für mich bessere Entscheidungen treffen. Mhm. Und die Frage ist, ja, weil es einfach eine Auswirkung hat, auf wie ich mit Sachen umgehe. Und wenn ich jetzt mehr über weiß, wie viele Leute in der Ukraine sterben, okay, es trifft mich sowieso schon. Also es ist tragisch, was da passiert. Aber wenn ich mir das jetzt auch noch in Farbe und ständig so reinziehe, dann überfordert mich das. Dann bringt das mein System auch in den Überlastungsbereich. Und damit ist keinem gedient. Wenn deine eigenen Batterien leer sind, wie willst du irgendwem anderen was noch zur Verfügung stellen können? Das geht nicht. Und daher ist Selbstfürsorge in Zeiten der Krise ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da helfen mir eben auch diese Energien aus der Energiepsychologie wiederum sehr, dass ich mich einfach immer wieder kalibriere, immer wieder ins Zentrum bringe. Und gerade im persönlichen Bereich, das ist vielleicht auch noch sowas, ne? Die Krisen des Lebens für mich, wenn man jetzt eben von den großen weltweiten Dingen absieht, aber die uns selber betreffen. Ich sage immer, eine Krise ist unvermeidlich. Das Leiden dran ist optional. Mhm. Für mich sind Krisen der Weckruf des Lebens, mal hinzuschauen, wo du jetzt eigentlich gerade von deiner Bahn abgewichen bist. Ich nenne das dann gerne Wink mit dem Zaunpfahl und wenn wir da nicht hinhören, dann kommt halt einer mit dem Telegrafenmasten. Und wenn wir den noch nicht wahrnehmen wollen, weil wir sind ja zielgerichtete, zielstrebige Menschen und steife Oberlippe und da musst du durch und kämpfen und ja. Dann kommt halt noch ein Mammutbaum hinten rein. Ne? Also aber irgendwann kriegt das Leben deine Aufmerksamkeit und sagt, Junge, Mädel, hallo, so geht's nicht weiter. Es wäre mal Zeit, hinzugucken, wo stehst du denn gerade und was ist denn jetzt wirklich wichtig? Mhm. Das sollte nicht an einem Nachmittag im Jahr passieren, sondern da sollte man sich immer wieder mal Gelegenheiten geben, hey, wo stehe ich eigentlich? Erfüllt mich das, was ich tue? Oder bin ich jetzt vielleicht schon seit Jahren in einem Job gefangen, der mich eigentlich seelisch umbringt? Dann sollte man da was verändern. Und diese Bewusstheit, da auch hinzugucken, die muss man sich erlauben, und vielleicht auch manchmal tatsächlich ganz konkret einplanen.
Und um gleich dabei zu bleiben, wie gehe ich dann mit dem Schmerz, der häufig damit verbunden ist? Und ja, das ist natürlich eine Interpretation, also ist ja mein Schmerz sozusagen, den ich vielleicht auch reininterpretiere oder den ich aufgrund meiner Erfahrung dann habe. Vielleicht hat ein anderer ihn nicht, aber ich habe ihn. Wie gehe ich mit diesem Schmerz um? Weil das Hingucken ist, glaube ich, etwas, wo wir so viele Vermeidungsstrategien entwickelt haben, dass Leben ja manchmal gar nicht mehr stattfinden kann. Wir sind ja, der Steffen Kirchner hat das neulich gesagt, wir sind Meister der Ablenkung geworden. Wir sind 24/7, haben wir es geschafft, uns wirklich konsequent jeden Tag, ob's Handy, ob's Nachrichten, ob's Job, ob's Arbeit, ob's Sport, Süchte sind, wir können jetzt mal komplett durchgehen. Ja. Im Grunde ist das alles Ablenkung. Und da können wir jetzt mal eher in Richtung Spiritualität, ja, Buddhismus, buddhistischer Philosophie gucken. Wir sind eben nicht bei uns, sondern wir sind eben in deinen Kreisen, im Inneren, im Äußeren, aber wir sind irgendwo nicht bei uns.
Genau.
Welchen Tipp hast du, mit diesem Schmerz umzugehen? Der Schmerz der Erkenntnis, der Schmerz zuzugeben, ja, ich habe hier ein Thema. Alleine mir selbst gegenüber, wenn ich ehrlich hingucke. Weil anders komme ich ja durch diese Krise nicht durch.
Das hängt immer ganz davon ab, wo du gerade stehst. Also da gibt's jetzt keine eine passt für alle Antwort. Wenn du schon in oder nahe dem Burnout bist, der Erschöpfungsdepression, dann gilt's einfach mal, wieder mal Kräfte zu sammeln. Das erste ist mal, ne, wie Carl Jung schon so schön gesagt hat, das Anerkennen des Problems ist der erste Schritt auf dem Weg zur Heilung. Ich paraphrasiere da jetzt ein bisschen, aber sozusagen sich zu erlauben und sich einzugestehen, da ist was. Es ist nicht alles so rosig, wie es aussieht. Das ist schon der riesengroße erste Schritt. Der zweite Schritt für mich ist, seine Kräfte wieder zu sammeln und zu fokussieren. Hm. Und da gibt's ja diese wunderbare Geschichte von dieser Frau, die beim Therapeuten sitzt und sie sagt, sie hat keine Energie mehr, sie schafft es einfach nicht, den Geschirrspüler einzuschalten. Und der fragt dann nach und sagt, ja, naja, der Geschirrspüler spült nicht mehr so gut. Und dann muss man die Sachen vorwaschen, und weil sonst werden sie nicht sauber, und da habe ich keine Energie dafür. Und dann sagt der Therapeut, wer hat denn die Regel aufgestellt? Geh doch einfach hin und schalte den dämlichen Geschirrspüler zweimal ein. Und wenn es sein muss, ein drittes Mal. Und das ist so für mich so ein großartiges Beispiel dafür, hey, wer stellt denn die Regeln auf? Mhm. Ja, denen wir oft dann unbewusst folgen. Um zu sagen, ey, als guter Staatsbürger, als guter Sohn, als was immer, musste das und das tun. Muss ich das? Ja, und natürlich, klar, gewisse Regeln muss man einhalten, sonst hat man wahrscheinlich relativ bald kein Dach über dem Kopf mehr. Aber so dieses Beispiel mit dem Geschirrspüler, sagt, okay, ich habe jetzt keine Energie, dieses Zeug vorzuwaschen. Gut, dann schalte ich den dämlichen Geschirrspüler halt zweimal ein. Dann braucht er halt einmal ein paar Liter Wasser mehr. Wenn ich dann wieder mehr Energie habe, und ich denke, dass das Schlimme, was uns da entgegenkommt, ist gar nicht so sehr die Herausforderung selbst. Das ist vielleicht nur mehr der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, sondern dieses Gefühl der Perspektivlosigkeit, mhm, dass ich nicht weiß, wo fasse ich jetzt an. Und da einfach mal dann einen Schritt zurückzumachen, auf die Metaebene rauszugehen und zu sagen, okay, also, und ich setze mich jetzt einfach mit meinem Öffi-Ticket in den Bus und fahre durch die Gegend und schaue mir einfach mal den schönen Herbstnachmittag an. Sich diese Auszeiten zu erlauben, ja, das kann oft schon der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Von daher sind eben auch diese Auszeiten, die ich vorhin schon angesprochen habe, diese bewussten Momente wichtig. Zweite Sache ist, wir sind soziale Wesen. Wie ist es mit deinem Freundeskreis? Und eins der großen, auch spirituellen Wahrheiten, denke ich, ist, wenn du beschäftigt bist, anderen zu helfen, hast du weniger Zeit, dich um deine eigenen Sorgen zu kümmern. Das heißt jetzt nicht, dass man sich komplett vernachlässigen soll und nur für andere da sein soll, weil das wäre jetzt ein Zeichen für doch einen schlechten Selbstwert. Das war ja auch so, der Selbstwert ist ja so mein Einstieg gewesen in die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wir erleben dadurch, dass wir uns mal umsehen und sei es ein Nachmittag im Monat, wo wir dann irgendwie in einem Sozialladen aushelfen oder bei einer Suppentafel oder irgendetwas in die Richtung, das kann uns die menschliche Interaktion geben, die wir brauchen, dass wir aus unserem eigenen mentalen Käfig rauskommen und b, uns auch aufzeigen, hey, eigentlich, ich habe noch so viel, für das ich dankbar sein kann. Mhm. Und Dankbarkeit ist so ein großartiges Tool. Also ich habe ein lieben Freund aus Südafrika, der war in Simbabwe 10 Jahre in einem Gefängnis eingesperrt für einen Mord, den er nicht begangen hat. Unter Bedingungen, die kann man sich absolut nicht vorstellen. Also von wegen Zellen oder sowas. Nee, die waren wie Sardinen geschlichtet zum Schlafen. Wenn sich einer umgedreht hat, mussten sich alle umdrehen. Ne? Läuse, Krätze und weiß der Geier was alles. Also wahnsinnige Vorstellungen. Und von dem habe ich mal einen Vortrag hören dürfen und der hat dann gesagt, wenn er jetzt in seinem Bett aufwacht und sich mal überlegt, wofür er jetzt dankbar ist, die Liste wird ganz schnell ganz lange. Und wir haben so viel, wofür wir eigentlich dankbar sein können. Und sei es nur, dass wir drücken auf den Lichtschalter und das Licht geht an. Oder wir drehen den Wasserhahn auf und es kommt Wasser raus, das wir trinken können.
Absolut.
Klar, soll das jetzt der Maximalanspruch sein, den wir haben? Nein, wir wollen unsere Seele zur Verwirklichung bringen. Wir wollen einen Ausdruck dessen geben, wir mit unserem Seelenzweck sein können. Keine Frage. Aber immer auch daran zu denken, was habe ich denn noch alles Tolles schon da? Immer wieder zu schauen, in diese Perspektive hineinzugehen. Und wenn der innere Kritiker dann auftaucht und sagt, dann habe ich jetzt unlängst von der Mel Robbins ein Statement gehört, das hat mich unheimlich berührt, weil sie sagt, wenn dieser innere Quatschi, wie ihn Jens Korsen nennt, auftaucht und sagt, du, das kannst du nicht, da bist du zu blöd dafür, ne? oder das geht nie gut. Und sie sagt dann, okay, dann mach folgende Interventionstechnik. Zählst von 5 runter bis 1. 5, 4, 3, 2, 1. Was, wenn es gut wird? Mhm. Und ich feiere sie für diesen Satz. Weil unser kritischer Geist da oben drinnen, der unser Monkey Mind, wie man im Zen-Buddhismus nennt, der ist immer drauf, ey, was alles nicht funktioniert und welche Szenarien und welche Sorgen. Und hey, was, wenn es gut wird? Stimmt, es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Es gibt ja auch noch das Leben, das uns führen kann, von dem wir uns führen lassen dürfen. Wie cool ist das denn?
Sehr schön. Danke für deine Worte, finde ich super. Und ich würde gerne nochmal ein Bild mit reinbringen, was vielleicht das, was du auch zwischen den Zeilen sagen möchtest, für mich stellvertretend dafür steht. Und zwar ist das eine Lufthansa-Werbung, die ich mal gesehen habe, in 2 verschiedenen Phasen. Zeigt 2-mal exakt den gleichen Film. Mit einer komplett anderen Wahrnehmung. Das erste Mal, da fährt ein gelbes Cab durch New York. Man sitzt auf der Rückbank und schaut aus dem Fenster und sieht diese ganzen Wolkenkratzer und den ganzen Krach und den ganzen Lärm und die ganze Werbung. Und es ist eine schrille, quietschige Musik einfach. Und so ist auch die Wahrnehmung, also man sieht das so aus Perspektive dieses Mannes, der da drin sitzt. Und alles prasselt auf einen ein und es ist einfach purer Stress. Die Musik ist auch so ein bisschen schräg und skurril und ihr könnt euch das vorstellen. Okay, das geht so irgendwie 30, 40 Sekunden und dann gibt's einen Cut und das gleiche Taxi fährt die gleiche Strecke nochmal, fährt von vorne los und es wird ein harmonischer Sound, ganz ruhige Musik, eher so ein bisschen Piano, Klassik gespielt. Gleiche Bilder, gleicher Film, eine komplett andere Wahrnehmung. Du bist voll gechillt. Der ist gelassen, der sitzt in seinem Taxi, als wenn alles, was da draußen passiert, ihm nichts anhaben kann. Und das ist eigentlich ein schönes Bild über das, was du jetzt die ganze Zeit uns berichtet hast, dass wir uns in diesen Zustand bringen, in einen guten energetischen Zustand mit einem halb vollen und nicht halb leeren Glas. Und wenn wir uns verändern, verändert sich die Wahrnehmung von dessen, was draußen exakt gleich ist, ja? Da können Präsidentschaftswahlen sein, die uns gefallen oder nicht gefallen. Da kann Stress sein und wir nehmen es komplett anders wahr. Und so stelle ich mir das halt eben vor, wenn ich wirklich und wir kennen das ja alle, aus einem gelassenen Zustand bestimmte Dinge habe. Und das kann auch schon kleine Situationen sein, wie ein Streit, ja, den ich ganz anders wahrnehme, wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich in meiner Mitte bin, also wenn ich irgendwie low energy bin und schlecht geschlafen habe und dann nur irgendwie einen Löffel irgendwie falsch liegen muss und schon gehe ich hoch. Wahrscheinlich liegt es auch so im Detail, aber das ist ja auch, du sprichst von Selbstwert oder auch Selbstvertrauen, aber es ist ja auch eigentlich so eine eigene Wertschätzung zu sagen, ich muss gucken, dass mein Glas voll ist, dass mein energetisches Glas voll ist, dass ich hier gechillt durch die Gegend gehen kann, weil dann ziehe ich übrigens auch, dann bin ich in der Fülle, nicht im Mangel, dann ziehe ich auch die Menschen an, die auf dem Level sind und eben nicht die, die im gleichen Zustand ticken wie ich und wahrscheinlich noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
Ne? Exakt so ist es.
Ja. Gehen andere Kulturen, Stichwort Indien, Asien, gehen die anders mit Stress um? Gehen die anders mit Gelassenheit um?
Definitiv. Und die Frage ist, ob es anders oder besser ist. Oder einfach nur anders. Und weil zum Beispiel in Ostasien, Singapur, China und so, das sind die absoluten Oberleister. Also da geht's einerseits gesellschaftliche Konformität und volle Kanne Power vorwärts. Ja, und das ist zum Beispiel in Indien wieder ganz anders. Also insofern kann man die jetzt alle gar nicht in einen Topf geben. Ich denke, was große Auswirkungen hat, ist, wie bist du spirituell verortet? Wie ist deine religiös-kulturelle Prägung auch? Die Chinesen machen ja Tai Chi und Qigong auch, um sozusagen das Erleben und die Energie zu stärken. Es hilft auch ein bisschen beim Runterkommen, aber sie tun es eigentlich, damit sie besser performen können. Ist manchmal so mein Eindruck. Und in Indien hast du viel, ja, viel mehr. Das ist die Frage. Ist es Gleichmut oder ist es Gleichgültigkeit? Da muss man auch mal unterscheiden zwischen den beiden, ne? Aber du hast viel mehr von dieser Qualität, das einfach des Annehmens von dem, was ist. Mhm. Und in unserem Kulturkreis müssen wir ja auch sehen, ne? Südeuropa, Nordeuropa, so, wo die, auch die katholische oder die protestantische Prägung ausgeprägter ist, hat einen massiven Einfluss darauf, wie wir mit den Dingen auch umgehen. Und durch diese wunderbare Verschmelzung von den Einflüssen weltweit haben wir jetzt halt auch ganz viel Zugang zu Dingen, die wir für uns selber dann wählen können, die uns gut tun. Und darum suchen wir uns, was uns gut tut.
Supi. Vielen lieben Dank erstmal bis hierhin. Ich habe zum Schluss immer drei Fragen und ich würde dich bitten, die einfach ganz kurz spontan, was dir in den Sinn kommt, zu beantworten, wenn das okay ist.
Gerne.
Ready? Okay. Mhm. Also erste Frage ist, gab es ein Learning für dich in den letzten 12 Monaten, für das du dankbar bist und was du gerne teilen möchtest?
Essentiell, dass mich mein Vertrauen ins Leben oder das Göttliche oder wie immer du nennen möchtest, durch schwierige Zeiten getragen hat. Und dass, wenn ich noch mehr Vertrauen gehabt hätte, die Zeiten gar nicht so schwierig gewesen wären.
Schön. Zweite Frage. Ähnliche Richtung. Gab es irgendwie eine Riesenüberraschung, die dir das Leben vielleicht geschenkt hat, mit der du nicht gerechnet hattest?
Eigentlich nicht. Also es passieren immer wieder viele überraschende Dinge, aber nichts, wo ich jetzt so, was mir spontan in den Sinn kommen würde, wo ich sage, boah, das war ganz besonders.
Muss ja auch nicht, alles gut. Und letzte Frage, was ist für dich gerade so, was steht für dich auf dem Plan? Was ist so das eine große Thema, the one thing, an dem du gerade arbeitest, was jetzt kommen darf?
Ja, also ich bin ja immer bemüht, meinen inneren Zweck, meinen Seelenzweck, mein Dharma sozusagen zu leben. Und ich kann ganz viele Dinge. Und da gab es einen amerikanischen Speaker, der mal gesagt hat, wir haben viele Talente, aber eine Gabe. Und wir sollen aufpassen, dass unsere Talente nicht die Gabe zuschütten, sondern sie stärken. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und jetzt wurde mir gerade vor kurzem ein Satz geschenkt, der mir helfen wird, denke ich, das besser umzusetzen. Und dieser Satz waren 3 Worte. Automate, Delegate, Eliminate. Also automatisieren, beenden oder delegieren.
Schön.
Das hat was zum Grübeln gegeben. Hallo.
Kann man einmal sein Leben auf den Prüfstand stellen und gucken. Aber auch für viele Unternehmer und Selbstständige, die hier sicherlich zuhören, ein guter Ratschlag, vielleicht mal innezuhalten und sich genau in diesen Zeiten, in diesen Reflexionszeiten die Zeit zu nehmen, das sich anzugucken.
Genau.
Vielen lieben Dank, du Lieber, für deine warmen Worte und für deine Reflexion. Und man merkt, dass da eine ganz, ganz schöne Erfahrung hintersteckt. Und wenn ich dir ein persönliches Feedback geben darf, deine Ruhe, deine Gelassenheit tut mir sehr gut, wenn wir hier sitzen. Also du hast eine schöne, sehr, sehr warme Ausstrahlung und ich hoffe, dass die auch durchs Audio übertragen wird und die Hörer hier erreicht. Martin, wir posten deine Links, Webseite, LinkedIn, Facebook, da wo man dich findet, in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr irgendwie Interesse am Thema Gelassenheit, Selbstwert, Selbstvertrauen, Energie hast du noch genannt, dann habt ihr hier den absoluten Experten und dann findet man dich online und wahrscheinlich offline bestimmt bei dem einen oder anderen Event. Und genau, wenn euch der Podcast heute gefallen hat, dann hoffe ich, dass ich ein bisschen inspirieren konnte. Verlinkt euch gerne mit mir. Auch die Links findet ihr unten. Und abonniert diesen Podcast, liked diesen Podcast. Und alle zwei Wochen, immer donnerstags, gibt's neue Impulse, neue Inspiration auf die Ohren. Also, schön, dass ihr da wart. Danke für deine Zeit und dass du hier warst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Gelassenheit und dass du ganz viele Menschen damit ansteckst.
Ich danke dir, ganz gleichfalls.